Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ohr am Netz. Heute widmen wir uns einem Thema, das für unsere digitale Zukunft von zentraler Bedeutung ist, Plattformregulierung.
Ja, hallo Sven, hallo zusammen auch von mir. Ja, das ist ja kein ganz unkontroverses Thema. Plattformen, soziale Netzwerke, Online-Marktplätze und Suchmaschinen bestimmen ja zunehmend unseren Alltag. Von der Meinungsbildung über den Zugang zu Informationen bis hin zu wirtschaftlichen Transaktionen. Doch mit großer Reichweite kommt natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie werden Plattformen eigentlich reguliert, um eben auch Nutzerrechte zu schützen, Desinformation einzudämmen und fairen Wettbewerb zu gewährleisten.
Der Digital Service Act, also DSA der EU, stellt neue Regeln auf, die genau das sicherstellen sollen. Das Gesetz ist seit dem 17. Februar letzten Jahres vollständig anwendbar, aber was bedeutet das jetzt konkret, also für die Plattform, für die Nutzerinnen und Nutzer und für unsere Gesellschaft? Darüber sprechen wir heute mit drei Expertinnen und Experten, die sich täglich mit digitalen Regeln und ihrer Umsetzung beschäftigen.
Ja, doch bevor wir hier tiefer einsteigen, gibt es wie immer zuerst erstmal die News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, ein Thema, an dem ja derzeit keiner vorbeikommt, sind die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und der SPD. Und diese beschäftigen natürlich auch die Wirtschaft, weil ja jede Branche natürlich schaut, was steckt da für uns möglicherweise drin in diesem Koalitionsvertrag? Was kommt da an Regeln und was bedeutet das einfach für unsere Branche? Und ja, auch die unter dem Dach vom ECO gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen hat sich natürlich angeschaut, was in den aktuellen Papieren schon so zu finden ist und hat auch gewisse Forderungen an die neue Bundesregierung, nämlich unter anderem eine klare Strategie und auch ein Budget, um Deutschland als Digitalstandort zu stärken. Und ja, konkret auf Rechenzentren und digitale Infrastrukturen bezogen, sagt der Allianzsprecher Dr. Bela Waldhauser, Deutschland kann sich keine digitalen Engpässe mehr leisten, statt weiter auf der Bremse zu stehen, fordert die Eco-Allianz erhebliche Investitionen in die digitale Infrastruktur eben auch, um die Transformation von Wirtschaft und Verwaltung zu beschleunigen. Ganz konkret gibt es an Forderungen Folgendes: eine Anpassung des Energieeffizienzgesetzes, um die Vorgaben für die Power Usage Efficiency an die tatsächliche Auslastung der Rechenzentren anzupassen, sowie die Nutzung von Abwärme, wo es eben technisch möglich ist und wirtschaftlich sinnvoll ist, einen zügigeren Bau von Rechenzentren und damit einhergehender Bürokratieabbau, wettbewerbsfähige Strompreise durch den Zugang zu günstigem und grundlastfähigem Strom, idealerweise aus erneuerbaren Energiequellen, sowie die Berücksichtigung von Rechenzentren bei der Festlegung des Industriestrompreises, die Reduktion von Berichts- und Dokumentationspflichten für Rechenzentrumsbetreiber, Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Digitalstandorts Deutschland für internationale Fachkräfte und die Anerkennung des digitalen Ökosystems als Teil der öffentlichen Infrastruktur und der allgemeinen Grundversorgung. Ja, es gibt natürlich diese Forderungen auch nochmal als Text. Das verlinken wir euch in unseren Shownotes.
Ja, und wir bleiben beim Thema Infrastruktur. Laut Information von netzpolitik.org fährt die Deutsche Bahn ihre Digitalisierungspläne zurück und setzt stärker auf die Sanierung des bestehenden Schienennetzes. In einer neuen strategischen Entscheidung wird die Bahn den Fokus weniger auf digitale Innovationen legen und mehr auf die dringend notwendige Modernisierung ihrer Schieneninfrastruktur. So wird die Forschungsabteilung Digitalisierung Bahnsystem, die Teil der Bahninitiative Digitale Schiene Deutschland ist, zum 1. August diesen Jahres einfach mal aufgelöst. Auch das Projekt des vollautomatisierten Fahrens, das die Bahn lange vorangetrieben hatte, wird nun erstmal auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Stattdessen plant die Bahn in den kommenden Jahren rund 170 Milliarden Euro in die Sanierung des maroden Schienennetzes zu investieren. Eine Maßnahme, die bis 2034 abgeschlossen sein soll. Schauen wir mal. Diese Umstrukturierung stellt die ursprünglich ambitionierten Digitalisierungsziele der Bahn gehörig auf die Probe, zumal die Investitionen in digitale Technologien nach wie vor eine entscheidende Rolle spielen, um das Unternehmen und seine Infrastruktur überhaupt zukunftsfähig zu machen und zu halten. Ja, der ECO beobachtet diese Entwicklung nachvollziehbarerweise mit Sorge, denn eine nachhaltige Digitalisierungsstrategie, auch Auf der Schiene wird sie für mehr Zukunftssicherheit sorgen, angefangen beim WLAN an Bord. Das ist gut für uns alle, die Zug fahren, über die Nutzung von Mobilitätsdaten bis hin zur Option des autonomen Fahrens in Zeiten, wo doch keiner mehr Personal hat. Naja, also hier nochmal Stichpunkt Fachkräftemangel. Wir sind gespannt, was das jetzt im Endeffekt für die Bahn in Deutschland bedeutet.
Ja, und zum Schluss noch eine gute Nachricht, wo wir ja hier so häufig drüber sprechen, dass Deutschland als Digitalstandort ja gar nicht so gut dasteht im Vergleich zu anderen Nationen. Hier doch eine ganz schöne Entwicklung, wie innovativ wir nämlich in Deutschland im Bereich der Digitalisierung dann doch auch wieder sein können, zeigt die Anzahl der hierzulande veröffentlichten Patentanmeldungen in diesem Bereich. Deutschland hat im Bereich der digitalen Patente nämlich einen Fortschritt erzielt. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der veröffentlichten Patentanmeldungen bei digitalen Schlüsseltechnologien um immerhin 6,6% auf 4.494, wie das Deutsche Patent- und Markenamt mitteilte. Gleichzeitig sanken tatsächlich die Anmeldungen aus den USA und China. Trotz dieses Anstiegs bleibt Deutschland allerdings nur auf dem 5. Platz hinter USA, China, Japan und Südkorea. Besonders stark war der Zuwachs in der Computertechnologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, wo Deutschland mit 1.558 Anmeldungen tatsächlich den immerhin 3. Platz in Europa belegt. Unternehmen wie Siemens, Bosch und die Fraunhofer Gesellschaft gehören zu den führenden deutschen Patentanmeldern. Ja, und die Präsidentin des Patentamts, Eva Schevior, betont jedoch, dass Deutschland im Vergleich zu den innovativsten Ländern immer noch zurückliegt und die Patentanmeldungen ein Beginn einer Aufholjagd sein müssten. Dann drücken wir da doch mal die Daumen.
Genau, Ärmel hochgekrempelt und die Laufschuhe angezogen und losgewetzt in Sachen Patentanmeldung. So, wir kommen zum Thema der heutigen Ausgabe und die Debatte um digitale Verantwortung und Plattformregulierung, die ist alles andere als neu, aber sie wird aktuell wieder viel diskutiert und ich habe das Gefühl, sie ist im Moment auch wichtiger denn je, wenn man sich anguckt, was in dieser Welt so alles passiert. Unser erster Gesprächspartner, Markus Becke, da sieht das wahrscheinlich ähnlich. Er ist Journalist, Netzaktivist und Mitbegründer der Republika, ist Europas größte Konferenz für Digitalisierung und Gesellschaft, bei der ECO in diesem Jahr Partner ist. Die Republika 25 findet vom 26. bis zum 28. Mai in der Station Berlin statt. Also wer in der Stadt ist, unbedingt hingehen. Wer kann, herkommen und dann hingehen. Das Festival für die digitale Gesellschaft, auf dem man miteinander ins Gespräch kommt und wirklich von allen Seiten diskutiert, findet diesmal unter dem Motto Generation XYZ statt.
Ja, und der ECO ist tatsächlich in diesem Jahr offizieller Partner der Republika und wir werden dort auch vertreten sein. Unser Geschäftsführer Alexander Rabe wird einen Lightning Talk halten. Wird es ja im Grunde auch um das Thema dieser Folge gehen, um Plattformregulierung und den Digital Service Coordinator. Und wer Lust hat, vorbeizukommen, es gibt auch noch ein kleines Schmankerl für ECO-Mitglieder. Da gibt es nämlich 20% Rabatt auf die Tickets, wie man da rankommt. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes.
Also die Republika ist wirklich so ein Ort, wo man ganz offen und mit einem freien Kopf miteinander diskutieren kann. Da treffen viele Meinungen aufeinander. Auf jeden Fall eine sehr interessierte und durchaus auch versierte digitale Gesellschaft, die miteinander ins Gespräch kommt. Ich durfte in den letzten Jahren da immer wieder mal ein Panel moderieren und ich kann mich erinnern, ich habe zusammen mit Luis Klamroth auch mal einmal die Hauptmoderation gemacht für die Republika und zwar in Zeiten der Pandemie. Das war total weird, weil wir beide waren quasi alleine in einer riesigen Halle und haben das Ganze dann im Stream moderiert. Aber naja, Not macht erfinderisch. Also ich habe viele gute Erinnerungen an die Republika und werde natürlich auch dieses Jahr wieder vorbeischauen. Im Vorfeld habe ich die Gelegenheit gehabt, mit Markus Beckedahl zur Plattformregulierung und digitalen Verantwortung zu sprechen. Naja, und dieses Gespräch hat deutlich gezeigt, dass in den letzten Jahren immer wieder neue Herausforderungen auf uns zukommen, denen wir begegnen müssen. Aber eben darüber haben wir uns unterhalten.
Im Gespräch.
Markus Beckedahl ist netzpolitischer Aktivist, Journalist und Mitgründer der Republika, Europas größter Konferenz für Digitalisierung und Gesellschaft. Zudem hat er das Online-Medium netzpolitik.org ins Leben gerufen und fast 2 Jahrzehnte lang als Chefredakteur geleitet. Heute ist er bei uns im Ohr am Netz zu Gast, um über Plattformregulierung und digitale Verantwortung zu sprechen. Ein Thema, das uns alle betrifft. Hallo Markus.
Hallo.
Markus, Republika 2025. Wie kann die Diskussion über Plattformregulierung und digitale Verantwortung vorangebracht werden durch die Republika?
Ja, die Republika ist erstmal ein Ort, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, um mit sehr vielen Sprecherinnen darüber zu diskutieren, welche gesellschaftlichen Fragestellungen es gibt auf dem Weg in die Digitalisierung und wie wir Regeln dafür schaffen. Sozusagen. Und in der Republika muss man sich so vorstellen, da gibt es an drei Tagen sehr viele unterschiedliche Bühnen mit noch mehr unterschiedlichen Workshops, Diskussionsrunden, Vorträgen, wo das Thema Plattformregulierung schon immer eine Rolle gespielt hat, aber in diesem Jahr sicherlich noch viel, viel mehr, weil ich glaube spätestens im Januar, als sich die ganzen Tech-Milliardäre, Besitzer dieser ganzen Plattformen unter den Schutzschirm von Donald Trump gestellt haben, ist auch den letzten Nutzerinnen bewusst geworden, wir müssen hier handeln, wir müssen hier darüber reden, wie wir uns aus der Abhängigkeit dieser Plattformen befreien können und wie wir unsere Regeln gegenüber teilweise Alleinherrschern wie Elon Musk durchsetzen können.
Es gibt ein Panel, es gibt drei Bühnen, viele Panels und auch diese Idee, miteinander zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen, das ist ja gelernt auf der Republika. Dafür ist sie ja da und das funktioniert super. Ein Panel trägt den Titel Big Tech und Regulierung. Wie bewertest du denn die aktuellen Bestrebungen zu stärkeren Kontrolle großer Plattformbetreiber? Wo siehst du da, naja, die Chancen sind klar, aber gibt es auch Risiken?
Naja, es gibt eine ganze Menge Risiken. Ne? Also ein Risiko ist, dass diese Plattformregulierung zu spät durchgesetzt wird und Elon Musk bis dahin die Welt zerstört hat. Ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Er ist ja nicht der Einzige, der da irgendwie gerade am Ruder ist. Eine weitere Herausforderung ist, dass beispielsweise die Politik zu zöghaft sein könnte. Nicht nur, dass die Regeln zur Plattformregulierung viel zu spät erst eingeführt worden sind, sodass wir sie noch nicht mehr richtig erprobt haben, sondern jetzt so quasi am offenen Herzen erproben müssen, sondern meine Sorge ist, dass die Politik zu viel Angst hat, sich jetzt mit einer Trump-Administration anzulegen, unsere Regeln hier in der Europäischen Union durchzusetzen, aus Angst, dass halt ja dann die USA die Zölle für unsere Autoindustrie erhöhen und hier dann Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. Und da könnte man eher vorsichtig agieren und die Plattformregulierung auf die lange Bank schieben. Das ist so meine größte Sorge. Die anderen Sorgen sind eher in die Richtung, dass wir einfach nicht gut genug aufgestellt sind. Das heißt, wir leisten uns eine ganze Menge Regulierungsbehörden. Wir haben eine ganze Menge Arbeitskreise, wo die sich koordinieren. Das ist erstmal, sagen wir mal, eine kleine Herausforderung, wenn am anderen Ende riesige, mächtige Konzerne stehen mit Herrschern an.
Mit einem Typen oben, ne? Der sagt, so machen wir's und dann ziehen sie es durch. Ne?
Ja, nicht nur das. Die haben einfach auch viele der klügsten, weil bestbezahltesten Jobs sozusagen auf ihrer Seite. Ja. Und wir haben dann einen Haufen Juristen, TVD-Einordnung. Also nee, ich will nichts gegen unsere Juristinnen sagen, so, ne? Aber wir haben viel zu wenig Expertise auf unserer Seite, weil wir viel zu wenig Planstellen beispielsweise vergeben haben. Bei uns ist die Bundesnetzagentur als Digital Service Coordinator für die Durchsetzung des Digitale Dienstegesetzes zuständig. Die würden sich mindestens 70 Stellen wünschen. Sie bräuchten wahrscheinlich über 100. Sie haben 20 bewilligt bekommen. Das ist der Stand der Dinge aktuell.
Okay, und das ist natürlich ein großes Problem. Über die Plattformaufsicht wollte ich auch gerade noch mit dir reden. Das heißt also, die muss gestärkt werden, damit sie ihrem Job nachkommen kann und damit sie auch ein, ich sag mal, glaubhaftes Gegengewicht darstellt hier in Europa?
Ja, auf jeden Fall. Und wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit mit Wissenschaft und einer kritischen Zivilgesellschaft.
Also Vertrauen ist immer schön. Kontrolle in dem Fall ist nicht nur besser, sondern notwendig, sagst du, Markus. Was ist dann die größte Gefahr für unsere Demokratie, die du darin gerade aktuell siehst jetzt? Also ich meine, wir haben ja alle gesehen, was in den USA passiert ist, dass die erstmal noch so ein bisschen rotes Tuch für Donald Trump waren. Also da rede ich jetzt über Mark Zuckerberg. Der hat jetzt auch gesagt, ach, dann mache ich da auch mit. Ich will auch Kumpel sein und in Ruhe mein Ding machen. Also auch da ist ja nicht mehr so, dass es da irgendwie eine Front zwischen Big Tech und Politik gibt, sondern es ist jetzt ja eine schöne Einheit in den USA. Schwierig.
Naja, also ich sehe einfach einerseits die Gefahr, dass im Hintergrund manipuliert werden kann. Es ist nicht auszuschließen und es gibt sehr viele Indizien dafür, dass Elon Musk bei X, dem früheren Twitter, massiv manipuliert. Das sagen viele, ich nutze gar kein X mehr, X ist unbedeutend. Naja, die ganze Politik ist immer noch auf X. Das heißt, dort findet noch quasi auf einer privatisierten Öffentlichkeit die Konstituierung von, also ein Teil unserer Demokratie statt, sozusagen. Ne? Wir haben mit TikTok eine Plattform, die im Ruf steht, bestimmte Inhalte möglicherweise aus geopolitischen Gründen zu bevorzugen, um westliche Gesellschaften zu destabilisieren. Wir haben Mark Zuckerberg mit seinem Meta-Universum, der als Opportunist irgendwie hin und her springt und wo wir uns nicht darauf verlassen können, dass er nicht auf Zuruf der Trump-Administration im Hintergrund bestimmte Inhalte von bestimmten Ideologien bevorzugt durchlässt, aber wo wir jetzt auch schon zumindest schwarz auf weiß wissen, dass Meta Diskriminierung und Rassismus wieder mehr offene Bahnen lässt auf seiner Plattform, was wiederum zu mehr Verrohung des öffentlichen Diskurses führt, was wiederum dazu führt, dass Teile der Öffentlichkeit sich aus dieser zurückziehen, weil sie Hass und Hetze hilflos ausgeliefert sind dort, weil bestimmte Teile am Rechtsaußenspektrum vor allen Dingen eine Strategie fahren, durch Hass und Hetze andere aus dem öffentlichen Diskurs rauszuekeln. Hm. Und das sind alles so reale Gefahren, wo wir immer mehr bei uns die Auswirkungen sehen, was das bedeutet, wenn immer weniger Menschen bereit sind, beispielsweise sich in unserer Demokratie in einem Ehrenamt zu engagieren, weil sie das einfach mit der psychischen Belastung durch diese ständige Hass und Hetze auf diesen Plattformen nicht mehr aushalten.
Markus, jetzt machst du seit über 20 Jahren Netzpolitik, ja, und beobachtest auch natürlich ganz klar das Netz und wie es sich entwickelt. Heute sagst du, wir brauchen da eine ganz klare Regulierung der Plattformen. Hättest du das vor 20 Jahren auch schon so gesagt? Weil es ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr zu sagen, ja, ist dann nicht eventuell die Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn man reguliert?
Ja, ich habe mich bei einigen Sachen sicherlich weiterentwickelt, wobei vor 20 Jahren sicherlich die Welt noch eine ganz andere war.
Absolut.
Vor 20 Jahren haben wir quasi soziale Medien in unseren Blogs gesehen, die wir selbst gehostet haben, wo wir die Regeln aufgestellt haben, wo wir uns dezentral mit anderen vernetzt haben, über Links in einem offenen Netz. Und wir haben uns in dieser Zeit dann, vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren, abhängig gemacht von wenigen Plattformen in der Hand von noch weniger Menschen teilweise, die einseitig die Regeln vorgeben, wie wir kommunizieren, die teilweise über Nacht ändern und wo wir gar nicht mehr so genau wissen, wie funktioniert da irgendwas. Mit anderen Worten, wir haben ja eine unvorstellbare Machtzunahme erlebt und Macht muss begrenzt werden. Macht muss kontrolliert werden. Zu viel Macht ist schädlich für uns alle, für unsere Demokratie, für den Wettbewerb, ne? Aber letztendlich auch für die Meinungsfreiheit sozusagen, ne? Weil wer setzt denn die Regeln fest, nach welcher Meinungsfreiheit da gemacht wird? Ist die Meinungsfreiheit von Elon Musk höher zu bewerten als die Meinungsfreiheit von allen anderen Nutzerinnen auf der Plattform? Ich würde sagen, nein. Elon Musk würde sagen, ja. Und das ist die Meinungsfreiheit, die er meint. Das ist aber nicht die Meinungsfreiheit, die ich meine. Hm.
Jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zurück zur Republika 2025. Was erhoffst du dir? Also mit welchem Gefühl, Gedanken, welchen Ideen oder klaren Plänen würdest du gerne aus der Republika 2025 rausgehen?
Also im vergangenen Jahr hatten wir 30.000 Besuchende an den 3 Tagen, die ja eine Vielzahl von Diskussionen, Vorträgen, Workshops, anderen Arten von Zusammenkommen erlebt haben und die wir geschafft haben, auch sehr viel zu inspirieren, dass sie zurückgehen in das normale Leben, sich weiterhin mit anderen vernetzen, sich für eine Demokratie engagieren, sich weiter damit beschäftigen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, die auf der Republika teilweise das einzige Mal im Jahr all die Leute treffen, die man sonst die ganze Zeit im Internet trifft und wo sich Freundschaften dann weiterentwickeln, bestärken oder aber auch neue finden. Und das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man einfach Menschen in der Offline-Welt zusammenbringt, für 3 Tage, was das für Kreativität entfachen kann, für neue Ideen, wie neue Netzwerke oder Netzwerke generell gestärkt werden können, wo neue Koalitionen geschmiedet werden können, weil wir leben in Zeiten des Umbruchs, wo, sagen wir mal, eine Republika im besten Fall Hoffnung geben kann, dass man nicht alleine ist, dass man gemeinsam für eine bessere digitale Welt kämpfen kann und die notwendige Inspiration bei uns finden kann.
Markus Beckedahl, ein Mann, der mit großen Sorgen in die Zukunft schaut, aber, das haben wir gerade nochmal gehört, nicht ohne Hoffnung. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst hier im Ohr am Netz und wir sehen uns bestimmt auf der Republika.
Ja, danke fürs Zuhören.
Ja, Markus Beckedahl vertritt ja in der Debatte um digitale Verantwortung und Plattformregulierung nun eine sehr stark zivilgesellschaftliche Perspektive und will eben auch für Risiken und möglichen Missbrauch von Social-Media-Plattformen sensibilisieren. Allerdings muss man eben auch sagen, und der Punkt ist vielleicht in dem Gespräch so ein bisschen untergegangen, dass diese Risiken durch die Plattformen selbst, also in Form von Selbstverpflichtungen im Umgang mit unerwünschten Inhalten, aber natürlich auch durch den Gesetzgeber und die entsprechende Regulierung von Plattformen durchaus bereits adressiert werden. Stichwort Digital Services Act haben wir ja am Anfang auch schon angesprochen.
Aber wie sieht es jetzt konkret auf der regulatorischen Seite aus? Wer stellt denn überhaupt sicher, dass neue Gesetze wie der DSA auch tatsächlich durchgesetzt werden? Eine zentrale
zentrale Rolle spielt hier die Bundesnetzagentur. Seit 2022 ist Klaus Müller ihr Präsident und die Behörde übernimmt eine besonders wichtige Funktion als DSC für den DSA, also Digital Service Coordinator. Was das jetzt konkret bedeutet und welche Herausforderungen damit auf die Bundesnetzagentur zukommen, darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Im Gespräch.
Seit 2022 ist Klaus Müller Präsident der Bundesnetzagentur, einer beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelten Regulierungsbehörde mit wirklich weitreichenden Aufgaben in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Post und Schienenverkehr. Und jetzt eine aktuell ganz besonders wichtige Rolle übernimmt die Bundesnetzagentur als DSC, als Digital Service Coordinator. Sie stellt sicher, dass Online-Dienste die neuen Regeln des Digital Service Act, DSA, der EU einhalten. Aber was bedeutet es und wie viel Mehraufwand ist es und wie wird es gehen zukünftig? Darüber spreche ich jetzt sozusagen mit dem Präsidenten der Bundesnetzagentur. Schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, Herr Müller.
Ja, vielen Dank. Seien Sie herzlich gegrüßt.
Herr Müller, welche Herausforderungen sehen Sie bei der praktischen Umsetzung des DSA, des Digital Services Act und des digitalen Dienstegesetzes hier in Deutschland?
Also erstmal zu erklären, was das Gesetz ist und auch, was es nicht ist. Weil natürlich in dem ganzen Bereich der Online-Dienste oder um es genauer zu beschreiben, der Suchmaschinen und der E-Commerce und sozialen Plattformen, da gibt es natürlich ganz weitreichende Erwartungen. Mhm. Die einen wünschen sich eine heile, friedvolle Welt und für anderen ist das vielleicht eine absolute Horrorvorstellung, weil sie eben nicht heile, friedvolle Welt hören, sondern, naja, ne, bis zum schlimmen Zensurwort, weil sie Einschränkungen vermuten. Und beide Erwartungshaltungen sind schlicht falsch. Also weder kann die Bundesnetzagentur oder unsere Schwesterbehörden in den anderen 26 EU-Staaten noch die EU-Kommission dafür sorgen, dass jetzt nur noch Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, dass ich nur noch sichere Produkte verkauft bekomme oder das Preis-Leistungs-Verhältnis kriege, was ich mir wünsche. Umgekehrt stimmt genauso wenig. Das ist ein Irrtum, dem selbst ein amerikanischer Vizepräsident aufgesessen ist. Genauso wenig stimmt es, dass dort Zensur betrieben wird. Mhm. Und insofern müssen wir erklären, was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser EU-Gesetzgebung? Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Und dann ist tatsächlich natürlich das Geflecht der Zuständigkeiten nicht ganz leicht. Das wollen Menschen normalerweise gar nicht hören. Das sollen Behörden still und leise regeln. Aber weil diese neue Gesetzgebung keine Zuständigkeiten duplizieren wollte, wollen wir gerne mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen in anderen Behörden zusammenarbeiten. Und idealerweise tun wir das effizient hinter den Kulissen, so dass es eigentlich gar keiner mitkriegt, dass da mehrere Akteure unterwegs sind.
Also erstmal informieren, worum es eben wirklich geht. Auch einen US-Vizepräsidenten Vance informieren, was dann das eigentlich alles soll und was es zukünftig bringt. Welche konkreten Schritte unternehmen Sie denn als Digital Service Coordinator, um die Aufsicht auch effektiv umzusetzen? Weil es ist ja schon eine Mammutaufgabe, oder?
Das ist zumindest nicht ganz verkehrt. Also, ich fange vielleicht nochmal kurz den einen Schritt weiter hinten an. Was ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Regulierung? Mhm. Und um es ein wenig einfach zu formulieren, das, was in der analogen Welt, die wir seit Jahrzehnten kennen, erlaubt oder verboten ist, das soll eben auch in der digitalen Welt gelten. Und jetzt hat die EU gesagt, wir fahren hier einen risikoorientierten Ansatz. Das heißt, bestimmte Plattformen, wo es wahrscheinlicher ist, dass ein Problem ist, die werden strenger reguliert, während Plattformen, wo es extrem unwahrscheinlich ist, dass ein Problem auftritt, die brauchen weniger strenge Regulierungen, weniger Bürokratie, wenn sie so wollen, zu erfüllen. Das heißt, ich gucke da, wo Probleme sein können, besonders scharf drauf. Und das macht jetzt in dem Fall die EU-Kommission. Und das ist jetzt auch schon vielleicht die wichtigste Antwort auf Ihre Frage. Was tun wir, damit die Aufsicht effektiv kommt? Da hat sich Europa geeinigt, dass die sehr großen Suchmaschinen und Online-Plattformen, also die, die jeder kennt, um es konkret zu sagen, X oder auch Shein oder Temu, chinesische Plattformen, TikTok und andere, dass die eben nicht von 27 deutschen, französischen, maltesischen, irischen Institutionen kontrolliert werden, sondern dass die von der EU-Kommission für ganz Europa im Blick behalten werden. Was Irland angeht, gibt es da nochmal Sonderregelungen, weil die da meistens ihren Dienstsitz haben. Aber wir haben genau geguckt, die sehr großen Plattformen werden nur noch von einer Institution verantwortet in Europa, in Brüssel, während für die kleineren und mittleren Plattformen dann jedes nationale Behörde zuständig ist, jetzt bei uns dann die Bundesnetzagentur. Mhm. Also wir gehen sehr arbeitsteilig voran. Wir gucken, dass es in Europa gleiche Standards gibt. Also weder wird jemand übermäßig noch irgendwie schlampig kontrolliert, sondern wir gucken, dass ja Europa mit einer Stimme spricht. Das ist, glaube ich, auch sehr im Sinne eines fairen Wettbewerbs.
Jetzt gibt's ja Sorgen, also Sie haben ja vorhin schon die ganz krassen Extreme gesagt, also Friede, Freude, Eierkuchenwelt und Zensur auf der anderen Welt, und dennoch gibt es natürlich so ein bisschen Ängste, dass immer wenn kontrolliert und reguliert wird, auch Innovation eingeschränkt wird. Es ist eine Gratwanderung, gar keine Frage. Wie beabsichtigen Sie, die zukünftig zu gehen?
Indem wir uns, wie gesagt, erstens europäisch immer abstimmen, das ist, glaube ich, wichtig. Zweitens, indem wir immer wieder klar machen, was eigentlich kontrolliert wird. Nämlich Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Also, dass keine systemischen Risiken entstehen, dass ich gehört werde. Um es konkret zu machen, wenn ich zum Beispiel unter einem Overblocking leide, also der Account einer Person, einer Institution wird plötzlich unzutreffend runtergenommen, dann muss ich einen Weg haben, mich dazu zu beschweren. Viele, viele Menschen haben einfach gemerkt, dass sie gar nicht gehört werden von den Plattformen, dass sie gar nicht wahrgenommen werden, dass sie sich da irgendwo digital totlaufen. Und solche systemischen Fragen werden in den Blick genommen. Nicht der einzelne Post oder nicht der einzelne Verkaufsvorgang steht im Zentrum, sondern die Frage, wie geht eine Plattform eigentlich mit ihren Kunden, Klienten, Usern, egal wie sie uns Menschen nennen wollen, wie gehen die eigentlich damit um? So. Und ich glaube, wenn man sich dann streng an das hält, was wirklich im Gesetz gestanden hat, dann sind das eigentlich alles Selbstverständlichkeiten, um die es geht. Und die können dann eben, sollen und werden, glaube ich, auch keine Innovationen einschränken, weil Innovation ja was Gutes sein soll. Innovation bedeutet ja, ich habe mehr Wahlfreiheit. Innovation bedeutet, ich kann kreative Dienstleistungen nutzen, die entwickelt oder angeboten werden. Und das zu verhindern, ist gar nicht im Fokus des Gesetzes. Und wenn sich jeder an das Gesetz hält, dann gibt es eben auch schlicht keine Probleme, keine Einschränkungen, aber eben auch keine unangenehmen oder illegalen Überraschungen für die Nutzerinnen und Nutzer.
Jetzt lassen Sie uns mal teilhaben an Ihrem zukünftigen Arbeitsalltag als Bundesnetzagentur. Also wie viele Leute machen da genau was, um eben zum Beispiel die Einhaltung des DSAs zu gewährleisten, zu kontrollieren? Sind da Leute wie Agenten im Netz unterwegs? Reagieren Sie, sind Sie reaktiv unterwegs, wenn was gemeldet wird? Gucken Sie nach, wie funktioniert das?
Auch hier nochmal der eine Schritt zurück. Wir sind ja nicht zuständig oder der DSA reguliert jetzt nicht eine einzelne Beschwerde. Also wenn jemand im Internet auf einer Social-Media-Plattform schreibt, Klaus Müller ist doof, dann kann ich mich darüber ärgern, aber der DSA ist jetzt nicht der Adressat, der mir dabei hilft, sondern er guckt, ob es zum Beispiel im Kontext von Wahlen oder aber in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel wenn gefährliche Produkte verkauft werden, die Kinder gefährden können, die bestimmte technische Standards, gefährliche Standards und sich davor schützen würden, ob hier die Plattformen mit ihrem systemischen Risiko umgehen. Und das ist sozusagen der Fokus, den wir an der Stelle haben. Also insofern gibt es hier niemanden, der jetzt den ganzen Tag auf einer Plattform Produkte bestellt und kauft. Und wir sind auch nicht diejenigen, die jetzt irgendwie Social-Media-Plattformen rauf und runter scrollen, um zu sehen, wie da über Müller, Meier, Schmitz sozusagen gesprochen oder geredet wird. So kann man sich das nicht vorstellen. Das deutsche Umsetzungsgesetz hat beziffert, wie viel Aufwand dahinter steckt, um eben diese systemischen Risiken zu analysieren, um hier in Deutschland mit anderen Behörden, die eben eigene Zuständigkeiten haben, zusammenzuarbeiten, die zum Beispiel solche einzelnen Posts verfolgen dürften, wenn sie eben gegen Gesetze verstoßen. Konkretes Beispiel: Aus guten Gründen ist in Deutschland die Leugnung des Holocausts verboten. Das ist bei uns nicht erlaubt. Und wenn Sie das trotzdem tun, dann kann eben zum Beispiel die Landesmedienanstalten oder das Bundeskriminalamt hier tätig werden. Aber das muss man natürlich wissen, um zu sehen, ob das Einzelfälle sind auf einer Plattform oder ob das eben systemisch vorkommt, immer wieder vorkommt, ob da ein System dahinter liegt.
Also das heißt, die Behörden wie zum Beispiel die Polizei, bei der man das melden kann, die kümmern sich um die Einzelfälle. Und wenn sich Einzelfälle häufen, dann kommen sie auf den Plan und sagen, okay, es ist hier ein grundsätzliches Problem bei dem Anbieter, bei der Plattform. Also an dieser Stelle, da muss man regulieren.
Im Prinzip ja. Mhm. Nochmal, wie gesagt, unterschieden. Bei den großen, sehr großen Plattformen, die wir alle kennen, macht das eben Brüssel. Und wir sorgen dafür aber, dass alle Beschwerden, die es in Deutschland gibt, auch wirklich in Brüssel gehört werden. Und umgekehrt kommunizieren wir natürlich auch, was Brüssel dann tut. Und unsere Kolleginnen und Kollegen in den anderen 26 Ländern tun das Gleiche. Sodass Brüssel, die EU-Kommission, eben in der Lage ist, zum Beispiel TikTok oder nehmen Sie aber auch Temu, Shein oder jede andere Plattform, so auf Augenhöhe und für ganz Europa zu reden. Und dann weiß auch eben die Plattform, sie redet jetzt nicht nur mit den Kollegen aus Portugal, Polen oder Schweden, sondern mit ganz Europa. Das verleiht uns, glaube ich, schon nochmal ein ganz anderes Gehör bei diesen Plattformen. Eine Durchsetzungsfähigkeit, die wir vielleicht selbst als Deutschland oder Frankreich oder Polen so nicht alleine hätten.
Und auf der anderen Seite kein Flickenteppich für die Anbieter. Ne? Das heißt, die müssen sich dann einmal anpassen und nicht irgendwie für jeden EU-Staat einzeln. Das ist ja auch immer eine Sache, die gefordert wird, keinen europäischen Flickenteppich.
Ganz genau und eben auch kein Goldplating, wie das so schön heißt. Also da denkt sich jetzt das Land A was anderes aus als das Land B. In der Tat, es hat für beide Seiten einen Vorteil, wenn man hier unterwegs ist, auf dieser Größe der Plattform. Und insofern ist es eine koordinierende Rolle. Und wenn wir nochmal ganz kurz auf den Namen zurückgehen, wir sind der Digital Service Coordinator, dann liegt das schon genau da begründet an der Stelle. Also wir sollen den Menschen und auch ein Stück weit den Plattformen oder Suchmaschinen das Leben vereinfachen, indem wir europaweit einheitlich unterwegs sind, koordiniert unterwegs sind und sich nicht die Menschen oder Plattformen durch Behördenzuständigkeiten durcharbeiten sollen, sondern sie haben einen Single Point of Contact, wie das dann im Englischen so schön heißt. Und das können wir, glaube ich, gewährleisten. Unterm Strich sollen mal bei uns 99 Menschen arbeiten. So hat es der Deutsche Bundestag mal beschlossen. Das steht aber so noch nicht im Haushalt drin. Und insofern sind wir gerade mit ungefähr einem Fünftel der Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Auch da müssen wir immer um Verständnis werben, wenn wir noch nicht jede Erwartung erfüllen können, die natürlich legitimerweise irgendwo im Raum steht.
Ja, es ist eine neue Aufgabe, die dazugekommen ist und in die muss man reinwachsen, wahrscheinlich sowohl als Behörde als auch vom Know-how her. Und das Gute ist, es gibt einen DSC-Beirat. Was erwarten Sie konkret vom DSC-Beirat und welche Impulse können zum Beispiel hier von unseren Hörerinnen und Hörern aus der Wirtschaft oder aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft kommen?
Naja, da haben Sie jetzt gerade das wichtigste Stichwort schon mal vorweggenommen. Wie ist nämlich dieser Beirat zusammengesetzt? Also sitzt da irgendjemand drin, der irgendwo gesagt hat, ich würde gerne? Nein, auch dieser Beirat ist im Gesetz geregelt und der Deutsche Bundestag wählt auch diese Menschen, die da drin sitzen. Und zwar, um es genau zu sagen, sind 8 Plätze für die Zivilgesellschaft vorgesehen, 4 für die Wirtschaft, 4 für die Wissenschaft. Der ist gerade nicht ganz besetzt, aber trotzdem sehr funktionsfähig. Und zum einen ist der Beirat für uns eine Inspirationsquelle, weil wir vielleicht Dinge in Bonn, in Mainz, in Berlin so nicht mitkriegen, wo der Schuh drückt, wo es eine Diskussion gibt, vielleicht eine wissenschaftliche, Probleme, die Menschen eher an die Zivilgesellschaft herantragen, wo vielleicht Unternehmen sagen, ich verstehe da was nicht, ist das eigentlich klar geregelt, dann weiß das ein Wirtschaftsverband schneller. Also er ist für uns ein Sounding Board, eine Kammer, die uns sozusagen vermittelt, was draußen in der Realität notwendig ist, aber er begleitet auch unsere Arbeit kritisch, er fordert uns heraus, er challenged uns auf Neudeutsch. Er ist auch eine Möglichkeit, wo wir Rechenschaft ablegen können für das, was wir tun, um dann auch selber zu merken, sind wir schon eigentlich da, wo wir hinwollen? Können wir vielleicht noch hier besser werden? Vielleicht haben wir es auch irgendwo mal übertrieben. Und insofern ist so ein Beirat einfach eine wirklich gute Hilfestellung, damit eine Behörde so geerdet ist, wie man das, finde ich, auch von uns erwarten kann.
Die Bundesnetzagentur ist DSC, also Digital Service Coordinator für den DSA, den Digital Services Act. Eine große Aufgabe und ja, los geht die Arbeit, aber alle können helfen und mitreden im Endeffekt, also Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, damit dieser Tellerrand-Effekt nicht einsetzt. Also schauen wir mal, was draus wird. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ärmel hochgekrempelt, Herr Müller. Vielen Dank für Ihre Zeit, fürs Interview.
Das haben wir alle zusammen. Ich danke Ihnen.
Ja, auch wir als Verband der Internetwirtschaft nehmen natürlich unsere Verantwortung hier sehr ernst, wenn es eben um das Löschen illegaler Inhalte im Netz geht. Und genau hier setzt auch die Arbeit der ECO-Beschwerdestelle an, die ja seit fast 30 Jahren eine zentrale Anlaufstelle für Meldungen und Beschwerden im Bereich digitaler Dienste ist.
Alexandra Koch-Skieber ist die Leiterin der ECO-Beschwerdestelle. Mit ihr habe ich über die Erwartungen an die Plattformaufsicht durch den Digital Service Coordinator gesprochen und darüber, wie Beschwerden konkret in der Praxis überhaupt bearbeitet werden.
Im Gespräch.
Alexandra Koch-Skieber ist die Leiterin der ECO-Beschwerdestelle, die seit fast 30 Jahren eine zentrale Anlaufstelle für die Meldung und Bearbeitung von Beschwerden im Bereich der digitalen Dienste bietet. Denn der ECO setzt sich dafür ein, dass Rechtswidriges gelöscht und Strafbares zur Anzeige gebracht wird. Alexandra Koch-Skieber ist die Kooperation mit den verschiedenen Akteuren ganz besonders wichtig, genau wie auch neutrale und nachvollziehbare Prozesse. Schön, dass du wieder mal dabei bist im Ohr am Netz. Hallo Alexandra.
Hallo.
So, also vielleicht erstmal, um zu gucken, wo wir denn so stehen im noch recht jungen Jahr 2025. Welche Inhalte werden denn aktuell besonders häufig bei euch bei der Eco-Beschwerdestelle gemeldet?
Ja, ich möchte dazu mal so ein bisschen die letzten ein, zwei Jahre auch zurückschauen. Grundsätzlich möchte ich an der Stelle zunächst festhalten, dass wir wirklich sehr sensibilisierte Nutzer und Nutzerinnen haben. Auch im Jahr 2024 beispielsweise haben wir wieder über 25.000 Beschwerden erhalten, Die wir dann entsprechend ja gesichtet, geprüft und wo erforderlich mit weiteren Maßnahmen versehen haben. Ein Großteil der Meldungen betrifft seit jeher, und das zieht sich die letzten Jahre und auch in diesem Jahr natürlich durch, den ganzen Bereich Darstellung von sexualisierten Grenzverletzungen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Also in erster Linie Missbrauchsdarstellung von Kindern, wenn man das so auf den Punkt bringen möchte. Was wir aber tatsächlich gerade im letzten Jahr auch nochmal gesehen haben, ist, dass wir deutlich mehr Meldungen aus dem ganzen Bereich verfassungsfeindliche Inhalte, sprich ja extremistische Inhalte jeglicher Couleur, auch bekommen haben. Und in dem Zusammenhang ist mir immer auch ganz wichtig, nochmal zu signalisieren, wir bekommen zwar sehr viele Hinweise in diesem Bereich, aber wir sehen auch seit vielen Jahren, gerade auch bei diesen Äußerungsdelikten, immer wieder, dass diese Schere auseinandergeht. Und zwar sehr stark auseinandergeht zwischen den Meldungen, die wir bekommen, und den Fällen, wo wir am Ende auch einen Rechtsverstoß festgestellt haben.
Aha, okay. Das heißt also, es ist ein bisschen so, da fühlen sich User in irgendeiner Form, ich sag mal, abused, ja, oder regen sich über Inhalte auf, weil sie sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass das sein kann. Und ihr müsst dann feststellen, ja, leider kann es aber doch sein, weil das ist eben Meinungsfreiheit. Ja, ist das so in die Richtung?
Exakt so. Und es ist auch tatsächlich überhaupt keine Kritik an denjenigen, die uns die Inhalte melden, um Gottes Willen. Wenn man auf etwas stößt im Netz und denkt, oh, das kann ja wohl nicht sein, ist das natürlich immer gut, wenn man der Sache dann auch nachgehen lässt. Das ist vielmehr tatsächlich der Appell, die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und es ist gut und wichtig, dass man da einfach auch solide prüft und juristisches Wissen mit an den Tag bringt und nicht auf Zuruf Dinge, nur weil sie vielleicht unschön sind, erstmal rausnimmt. Einfach nur unschön, brauchen wir andere Mechanismen.
Gut, also über 20.000 Beschwerden in einem Jahr, da habt ihr also gut zu tun und seid auch sattelfest, wenn es darum geht, genau zu entscheiden, ob es denn jetzt wirklich verboten ist und gelöscht gehört oder ob es, naja, vielleicht nur ein persönliches Empfinden tangiert. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die, ich will nicht sagen Gegenseite, aber auf die Seite der Partner. Wie sollten denn Unternehmen mit illegalen Inhalten umgehen und welche rechtlichen und organisatorischen Pflichten haben die aus eurer Sicht und auch aus Sicht des Gesetzgebers?
Da sind 5 Punkte ganz besonders relevant. Punkt 1 ist natürlich, dass man eine Meldeoption irgendwie zur Verfügung hält. Sprich, wir müssen ja irgendwas haben, eine Anlaufstelle haben, eine Kontaktmöglichkeit haben, wo wir dann auch entsprechend vorgeprüfte Inhalte abgeben können. Aber auch der gemeine Nutzer, insbesondere bei Plattformen, soll natürlich die Möglichkeit haben, auch einfach mal Dinge melden zu können. Mhm. Wenn ich also so eine Meldung bekomme und damit, wenn es auch eine valide Meldung ist, Kenntnis von einem illegalen Inhalt habe, dann bin ich als Anbieter verpflichtet, auch sehr schnell zu reagieren. Das wird in vielen Fällen wirklich das berühmt-berüchtigte Löschen der Inhalte sein. Es gibt bestimmte Inhalte, man kennt das auch aus Film und Fernsehen, wo man sagt, naja, das ist nicht per se verboten, aber ein 16-Jähriger zum Beispiel muss das jetzt noch nicht unbedingt sehen oder ein 12-Jähriger. Da gibt es andere technische Mittel, die man ja implementieren kann und dann gegebenenfalls einfach auch implementieren muss.
Also schnelle Reaktion, erstmal erreichbar sein, genau. Und schnelle Reaktion, ganz wichtig.
Genau. Daneben gibt's die Auflage und jetzt kommen wir tatsächlich auch zu den stärkeren Pflichten, die vielleicht auch das ein oder andere Mal herausfordernder sein können, gerade für kleinere Unternehmen. Wenn ich jetzt also tatsächlich lösche und damit einfach auch ja ein Nutzerrecht sozusagen beschränke, muss ich das gegenüber dem Nutzer begründen. Also es gibt mit dem Digital Services Act auch tatsächlich gesetzlich verankert eine sogenannte Begründungspflicht, die durchaus eine Relevanz hat. Daneben ist verankert inzwischen, dass man bestimmte Straftaten auch tatsächlich zur Anzeige bringen muss. Und zwar immer dann, wenn es um das Leben und die Sicherheit einer Person oder von mehreren Personen geht. Darf, / muss man sich an das BKA wenden. Auch das ist vielleicht in der Praxis nicht immer ganz so einfach, das festzustellen, weil es ein sehr weiter Begriff ist und der dann natürlich am Ende des Tages auslegungsbedürftig ist.
Ja, genau, so ein bisschen Ermessenssache, ne? So fühlt sich das an wie, ja, das ist jetzt ja nicht so ernst zu nehmen oder ja, das ist ja schon sehr dringend, also schwierig.
Es ist schwierig, ja, es ist klassischer Fall eines, wir Juristen nennen das immer so schön, unbestimmter Rechtsbegriff, der irgendwie schon klar ist, aber im Zweifel halt doch nochmal mit Leben gefüllt werden muss. Und am Ende steht dann auch eine Transparenzpflicht. Das heißt, jährlich müssen bestimmte Berichte dann auch erstellt und veröffentlicht werden. Also die Daumenschrauben sind sozusagen doch deutlich angezogen worden in den letzten Jahren.
Ist es gut aus eurer Sicht, also gut für die Meinungsfreiheit oder auch gut für die Kontrolle von illegalen Inhalten im Netz, oder ist man da etwas übers Ziel hinausgeschossen?
Ich denke, es hat einfach mehrere Perspektiven. Das Thema Transparenz ist natürlich wichtig, ist uns auch als Verband wichtig. Nicht umsonst veröffentlichen wir ja beispielsweise auch für die Beschwerdestelle immer wieder unseren Jahresbericht, weil wir da deutlich machen möchten, was wir tun und wie unsere Erfahrungswerte sind. Das ist natürlich eine gute Sache. Es hat umgekehrt natürlich auch immer Aufwände mit sich, die man mitdenken muss. Und die Frage ist am Ende, wie geht man damit um, wenn dann starke Vorhalte gemacht werden, ohne nochmal nachzufragen, warum, wieso, weshalb irgendetwas gelaufen ist, dann wird es natürlich schwierig.
Du hast gerade schon gesagt, eure Erfahrung, also wie gut funktioniert denn aus eurer Erfahrung die Zusammenarbeit zwischen eben Beschwerdestellen wie der Eco-Beschwerdestelle, Unternehmen und Behörden, und was sind so die Fallstricke und Probleme, die dann in der Praxis auftreten, weil in der Theorie ist ja alles ganz klar.
In der Theorie ist das ganz klar und in der Praxis können wir uns als Beschwerdestelle da tatsächlich auch nicht beschweren. Also ich meine, wenn wir die Unternehmen anschreiben und sagen, pass auf, wir haben hier einen Inhalt gemeldet bekommen, wir haben den vorgeprüft, das ist wirklich rechtlich nicht zulässig, haben wir eine sehr, sehr gute Responsequote. Wir liegen da seit vielen Jahren über 95% weltweit wohlbemerkt. Das heißt da auch im Hintergrund die unterschiedlichen Rechtslagen. Es hat sich wirklich sehr, sehr viel getan und es wird tatsächlich die Kooperation da auch sehr stark gelebt. Das können wir uns nicht beschweren, Punkt. Und auch mit den Strafverfolgungsbehörden arbeiten wir wirklich gut und vertrauensvoll zusammen. Und das betrifft jetzt nicht nur, dass wir dann vielleicht spezielle Meldewege zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem BKA beispielsweise setzen wir uns auch mehrfach im Jahr zusammen und besprechen einfach die Gesamtlage und schauen, welche neuen Entwicklungen gibt es, wie kann man gut darauf reagieren und dergleichen. Das ist schon sehr gut gewachsen und funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, nach 30 Jahren hat man da auch eine gewisse Expertise, über die sich andere ja freuen, die teilweise neu oder neuer mit dem Thema auf einmal betraut sind.
Ne? Auch das, genau. Die Jahre bringen aber auch tatsächlich ein vertrauensvolles Miteinander automatisch dann auch mit sich. Das ist schon ganz, ganz wichtig und relevant. Und genauso wichtig ist es, dass man regelmäßig auch im Austausch mit unterschiedlichen Aufsichtsbehörden immer wieder steht, um zu schauen, wie da Sichtweisen sind. Und auch da können wir uns definitiv einfach nicht beschweren. Von daher denke ich, in der Gesamtschau können wir da schon gut vorgehen. In der Praxis natürlich gibt es auch da immer wieder Herausforderungen. Ne? Also die erleben wir teilweise natürlich bei internationalen Fallgestaltungen, wo man dann schauen muss, was ist verboten gesetzlich, welche AGB-Regelungen gibt es etc. Das ist so ein Punkt, wo es dann tatsächlich im Einzelfall durchaus mal eine Herausforderung mit sich geben kann. Und jetzt nochmal einen kleinen Perspektivwechsel auch reinzubringen, wenn man auf die Unternehmensseite guckt, ganz praktisch herausfordernd ist vielleicht mittlerweile auch tatsächlich der Umstand, dass es viele Aufsichtsbehörden gibt und damit verbunden auch immer einfach ein gewisses Risiko, dass Dinge von unterschiedlichen Akteuren divers eingeschätzt werden.
Allein in Deutschland sind 17, ne?
Ja. Und da haben wir jetzt irgendwie den Digital Services Coordinator noch nicht mitgerechnet, ja, genau. Und die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz mit ihrer neu eingerichteten KIT noch nicht dabei. Also es ist wirklich eine Großzahl an Akteuren und das muss man irgendwie auch zusammenbringen.
Genau, und dieser DSC, dieser Digital Service Coordinator für den DSA, den Digital Services Act, der kommt jetzt mehr oder weniger neu ins Spiel, nämlich die Bundesnetzagentur. Ihr seid jetzt, entschuldige bitte, aber ihr seid die alten Hasen in dem Business. Was wünscht ihr euch für die Zusammenarbeit?
Wir wünschen uns natürlich, dass es einen ganz starken Austausch mit den Akteuren auf diesem Gebiet gibt. Damit sind natürlich die unterschiedlichen Aufsichtsbehörden gemeint. Das sind aber auch Selbstkontroll- und Selbstregulierungsakteure gemeint, dass man da einfach auch immer wieder sicherstellt, wie man an unterschiedliche Situationen herangeht und einfach auch eine gewisse Kohärenz in die Parameter einer Bewertung nicht nur reinbringt, sondern diese auch tatsächlich sicherstellt, dass das gelebt wird und sich auch gleichermaßen im Zweifel weiterentwickelt, weil nichts ist schlimmer, als wenn der eine Hü und der andere Hot sagt, wenn ich das so salopp an dieser Stelle ausdrücken darf. Das ist so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Austausch auf Augenhöhe, immer wieder miteinander sprechen. Das brauchen auch die Unternehmen am Ende des Tages, um ja ihrerseits gut und rechtssicher agieren zu können.
Und da drücken wir ganz fest die Daumen, dass das in Zukunft weiterhin so gut und gerne noch ein bisschen besser funktioniert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also bei über 20.000 Anfragen im Jahr, glaube ich, hast du jetzt wieder anderes vor als Leiterin der Eco-Beschwerdestelle. Ja, macht unbedingt weiter so, aber was erzähle ich? Infos und Link zur Beschwerdestelle packen wir natürlich in die Shownotes dieser Folge. Vielen, vielen Dank an Alexandra Kopfskuter.
Danke. Sehr gerne.
Ja, spannendes Thema. Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, auch die verschiedenen Perspektiven eben auf dieses kontroverse Thema oder ab und zu kontroverse Thema Plattformen zu geben. Und für uns war es eine Folge voller spannender Einblicke. Wie gesagt, wer ein bisschen Lust auf das Thema bekommen hat, kann zur Republika kommen in diesem Jahr. Da wird das sicherlich auch an vielen Stellen nochmal diskutiert werden. Wir hoffen, euch hat's gefallen und sagen für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, Sidoni.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.